so eine herrliche Errettung. Und aufgrund dieser herrlichen Errettung kommen wir auch zu unserem Text. Wir befinden uns im Römer Kapitel 12. Und zwar in dem Aufruf, aufgrund dieser herrlichen Errettung zu handeln, dementsprechend zu leben. Und hier sind wir im Kapitel 13, wo er aufgezeigt hat, dass der Druck der Verfolgung von der Obrigkeit, von der Regierung kommt, von den über uns Gestellten, muss er uns Anweisung geben, wie haben wir uns als Kinder Gottes ihnen gegenüber zu verhalten. Und ich möchte diesen Text nochmal lesen. Römer Kapitel 13 von Vers 1 bis Vers 6. Jede Seele unterwerfe sich den höheren oder übergeordneten Mächten. Und jetzt kommen 6 Gründe, warum wir das machen sollen. Denn, Grund 1, es ist keine Macht außer von Gott. Grund 2. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Grund 3. Wer sich daher der Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Grund 4. Warum man sich unterordnen soll. Wegen der Furcht. Wegen dem furchtfreien Leben. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du aber vor der Macht dich nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Grund 5. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Gut. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin, zur Strafe für den, der Böses tut. Darum, das ist der Grund 6, es ist notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr ja auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Der Aufruf ist klar, der Obrigkeit, der höheren Gewalt, der höheren Macht sich zu unterordnen. Und dann gibt er Gründe, warum. Und der erste Grund liegt darin, den haben wir letztes Mal betrachtet, ich möchte euch das kurz in Erinnerung rufen, es ist keine Macht außer von Gott. Und mein Argument war, warum ich denke, dass Schlachter hier zu viel schon ausgelegt hat, indem, dass er einfach reingeschrieben hat, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, ja, dass man das beim Text belassen sollte, wie es ist, wo es einfach nur heißt, es ist keine Macht, keine Autorität außer von Gott. Der Unterschied darin, ich möchte euch einfach nur erinnern, wenn wir das so lassen, wie Schlachter das überliefert hat, möchte ich hier sagen, so würde es doch heißen, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Das würde den zweiten Grund mit einschließen, dass er sagt, es gibt keine Obrigkeit von Gott. Aber das sagt er erst im nächsten Grund, und zwar, und die Bestehende sind von Gott hineingestellt. Also, wenn wir das so, wie es Schlachter überliefert, lassen, so wäre es nicht nötig, nochmal hinzuzufügen, dass die Bestehenden von Gott sind. Seine Absicht ist hier, in diesem ersten Grund zu zeigen, es ist keine Macht außer von Gott, dass er hinzielt und sagt, Gott, nach seinem System, nach seiner Ordnung, wie er das eingerichtet hat, er ist die obere Macht. So funktioniert überhaupt alles, wie Gott es geschaffen hat. Er ist der Grund dafür, dass wir hier eine Ordnung haben, dass wir hier Stufen haben, dass einer unter dem anderen steht und gehorchen sollte. Guckt mal, es ist das gleiche Prinzip wie in Epheser 4, Vers 14, wo er erwähnt, warum es Vaterschaft gibt. Also warum es überhaupt so einen Begriff gibt, warum es einen Namen gibt, warum es Väter gibt, die für ihre Kinder sorgen. Und der Grund, warum es die Vaterschaft gibt, in Epheser 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf Erden benannt wird. Er zeigt hier auf, dass warum wir Väter haben, warum wir eine Vaterschaft haben, ist aufgrund des Prinzips, weil Gott der Vater ist. Und weil Gott der Vater ist und so funktioniert, gibt es eine Vaterschaft. Und genauso aus diesem Grund zeigt er auf, warum wir gehorchen sollen. Als allererster Grund, es ist Gott. Weil es Gott gibt, deswegen sollst du dich der höheren Autorität unterwerfen, unterstellen und gehorchen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, also das war Wiederholung, der zweite Grund, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Und jetzt weist er hin und lenkt die Gedanken der Menschen, die auf Gott gerichtet sind. Du bist die höhere Autorität, du bist die Macht, die das Sagen hat, und wir unterwerfen uns völlig dir. Jetzt lenkt er den Blick von der höheren Autorität, von der einzigsten wirklich wahren Autorität Gottes hin zu der Autorität, die Gott eingesetzt hat, und sagt, guckt mal, die bestehende Obrigkeit, die jetzt ist, ist von Gott verordnet, ist von Gott eingesetzt. Und es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Und jetzt möchte ich nochmal daran erinnern, dieser Brief wird geschrieben in der Zeit, wo Nero herrscht, wo das Römische Reich herrscht, grausam herrscht, aber auch nach ihrer Art und Weise Ordnung ins Land reingebracht hat. Wir können nicht sagen, oh, okay, das ist nur, wenn gute Könige da sind. Die sind von Gott eingesetzt. Alles Böse ist nicht von Gott eingesetzt. Dieser Text macht klipp und klar deutlich, jede Obrigkeit und die bestehende, die ist von Gott eingesetzt worden. Und nun, das möchte ich uns durch die Schrift hindurch aufzeigen, wo Gott uns immer wieder, das ist nicht die einzelne Stelle, die uns zeigt, dass die Könige, die jetzt herrschen oder egal zu welcher Zeit geherrscht haben, sei es Hitler, Mussolini, sei es Stalin oder sonst irgendeiner gewaltsamer Herrscher, er ist von Gott eingesetzt. Es gibt in diesem Text keine Ausnahmen. Jede Autorität wird von Gott eingesetzt. Guckt mal, selbst die Autorität, die nicht direkt mit der Politik zu tun hat, sondern im Reich Gottes ist. Ihr könnt euch erinnern, dass ein Mann, der ungefähr ein halbes Jahr älter war wie Jesus, ihm wurde geboten, das Wort zu verkündigen und den Weg für den Messias vorzubereiten. Ein halbes Jahr ist er im Dienst, und jetzt gerade, wo der Dienst wirklich aufblüht, wo er populär wird, wo Völker zu ihm rausströmen, wo es heißt, dass die ganzen Städte, Gebiete rauskamen an den Jordan, um ihn zu hören, die Verkündigung dieses Mannes. Kinder, wisst ihr, wer es war? Johannes. Ein halbes Jahr früher stieg er in den Dienst ein, und nach einem halben Jahr tritt Jesus auf. Kommt zu ihm, lässt sich taufen. Und da heißt es in Johannes 3, Vers 26. Hier sind die Jünger des Johannes, die beobachten etwas, und mit ihrer Beobachtung, mit ihren Schlussfolgerungen kommen sie jetzt zu Jesus. Zu Johannes. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war, den du getauft hast, das füge ich hinzu, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Und wir wissen, später wird erklärt, dass Jesus nicht getauft hat, sondern seine Jünger. Vers 27. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Johannes erklärt hier seinen Jüngern ein ganz einfaches Prinzip, wo er deutlich macht: Liebe Jünger, ihr seht jetzt diesen Mann aufsteigen, den ich getauft habe, der eigentlich ja von mir sozusagen eingesetzt wurde. Ich bin ja höher, würde man von Johannes denken, dass er sagen müsste. Und Johannes, der das Wort Gottes kennt, der Gott kennt, macht seinen Jüngern deutlich und gibt ihnen eine Unterweisung und sagt: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, dass es ihm von Gott gegeben ist. Und das zieht sich durch, nicht nur in diesen nicht politischen, sondern in der biblischen Struktur, sondern, also biblischen meine ich Gemeindestruktur, sondern es zieht sich fortwährend durch in der Politik. Genau was unser Text im Römerbrief sagt: Wir haben uns der höheren Macht Autorität zu unterordnen, weil sie von Gott eingesetzt wurde. Guckt mal folgende Bibelstellen. Lasst uns als allererstes darauf achten, was Jesus dazu gesagt hat. Jesus, er wird gefangen genommen, er steht vor dem Hohen Rat, er wird von dem Hohen Rat verhört, sie können ihn nicht umbringen, das Gesetz erlaubt ihn's nicht, und so bringen sie Jesus zu Pilatus, zu dem Statthalter, wo sie denken, okay, der hat die Autorität von Rom, er steht in dieser Position, er kann töten, er darf töten, wir bringen ihn dorthin. Und jetzt steht Jesus vor Pilatus im Verhör, und da lesen wir folgendes, Johannes 19, Vers 10. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Vers 11. Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Mit Sicherheit hat dieser Mann, der Pilatus, gedacht, ja, natürlich, von oben, also vom Kaiser, vom Cäsar, der hat mich eingesetzt. Diese Macht hat ihm nicht der Cäsar gegeben, sondern diese Autorität. Er steht in der Anordnung Gottes. Und guckt mal ins Alte Testament hinein, wie Gott einen jeden Herrscher eingesetzt hat und ihn benutzt hat, zu dem Zweck, wofür er ihn eingesetzt hat, dass sie Werkzeuge sind in Gottes Hand. Als allererstes möchte ich aufzeigen den großen Weltherrscher, den König von Assyrien. Er war damals, bevor das babylonische Reich aufgebaut wurde und Babylon und der König Nebukadnezar Weltherrscher war, waren es die Assyrer. Und von diesem König sagt Gott Folgendes. Jesaja 10, Vers 14, wir haben auch diese Stelle vor einigen Wochen gehört, das denke ich auch gut, einfach zur Erinnerung. Da sagt Gott über diesen König von Assyrien, Jesaja 10, dass er nichts anderes ist. In Jesaja 10, Vers 5 und Vers 15 heißt es: Assyrien, die Rute, er bezeichnet den König von Assyrien, diese Macht von Assyrien, als Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms hält. Assyrien führt einfach das Gericht aus und ist nichts anderes wie die Rute in Gottes Hand. Und dann Vers 15: Rühmt sich auch die Axt gegen den, der mit ihr haut, oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt. Als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist. Leute, das ist so logisch, möchte Gott sagen. Das ist so klar und deutlich, dass hier Gott die Autorität ausübt und den König in seiner Hand hält. Das ist genauso logisch, wie wenn du betrachtest, dass die Säge sich aufheben würde gegen den, der mit ihr sägt. Das versteht ein Kind, dass die Säge nichts kann und nichts macht, als derjenige, der sie nimmt und sie führt. Das ist, was Gott sagt über den großen Weltherrscher, den er eingesetzt hat über Assyrien. Weiter, nehmen wir den nächsten Weltherrscher. Es ist das Babylonische Reich. Und wo Daniel in diesem Reich sich vorfindet, wo er gefangen in dieses Reich kommt, so sehen wir in seinem Gebet eine Aussage in Daniel Kapitel 2, Vers 20. Daniel begann und sprach, ihr kennt diese Situation, der König fordert die Erklärung des Traums, den er den Leuten gar nicht erzählt hat. Also er dachte, wenn sie mächtige Menschen sind, dann sollen sie diesen Traum schon selbst herausfinden, wenn sie Wahrsager sind. Und jetzt gibt Gott diesen Traum dem Daniel, er versteht es und Gott offenbart ihm diesen Traum und jetzt ist das Gebet Daniels. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen den Verstand und den Verständigen den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Daniel ist in diesem im Klaren. Wenn er einen König sieht, der hier herrscht in Babylon, dann ist es deswegen, weil Gott ihn eingesetzt hat. Das Gleiche lesen wir im Buch Daniel wiederholt, das sich durchzieht. Guckt mal in Daniel 4, Vers 14. Hier finden wir eine Aussage, die im Himmel getätigt wird über die Situation, die sich unten abspielt. Es ist die Aussage des Himmels. In Kapitel 4, Vers 14. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und veranlagt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will und den Niedrigen der Menschen darüber setzt. Und jetzt gehen wir runter von diesem Rat, von dem, was oben im Himmel gesagt wurde, von dieser Aussage zu dem, was sich in diesem Königreich abspielt, was Daniel dem König sagt, in Kapitel 4, Vers 23, weil aber davon die Rede war, hier erklärt Daniel dem König wieder den Traum, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Das sagt er diesem König, der über das ganze Weltreich, das damalige Weltreich geherrscht hat, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht und nicht du. Und genau das finden wir wieder ein paar Verse weiter. Hier ist der König, der selbst zu dieser Erkenntnis gelangen muss und ausruft in Daniel 4, Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wäre. Und jetzt 32, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nicht zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Und Daniel, der eine Zeit später diese Situation nochmal in Erinnerung ruft bei seinem Sohn, wo der König ein großes Festmahl feiert, wo er sogar die Gefäße des Gottes, des allerhöchsten Gottes herbeiholen lässt und sie in diesem Trinkgelager die Gefäße Gottes nehmen und daraus Wein trinken und ihre Götter loben und preisen, dass als würden die Götter dafür verantwortlich sein, dass er diese Macht hat, dass er über die ganze Welt herrscht und auch über diesen Gott. den er besiegt hat in Israel. Und aus diesem Grund lässt er diese Gefäße holen. Hier ruft Daniel genau das nochmal in Erinnerung und sagt dem König Belsatzer im Kapitel 5, Vers 21, man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Das ist, was Belsatzer nicht verstanden hat und Daniel es ihm nochmal klar macht. König Belsatzer, es gibt einen Gott Allerhöchsten und er setzt Könige ein, wen er will. Und wenn du das nicht verstehst, König Belsatzer, dann gilt für dich nichts anderes als die Gerichtsbotschaft, die du bald erfahren wirst. Und das zieht sich weiter durch, wenn wir jetzt dieses Weltreich verlassen und uns zum nächsten Weltreich wenden. Es war das Weltreich der Meder und Perser. Wisst ihr, was wir in 2. Chroniker 36, Vers 23 wiederfinden? Hier ist der nächste mächtige Weltherrscher und da heißt es von ihm, 2. Chroniker 36, 23, so spricht Kyros, der König von Persien, also dem Meder-Perser. Jahwe, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei Jahwe sein Gott und er ziehe hinaus. Gott gibt diesem weltlichen Politiker, diesem Herrscher, diesem König, diesem Monarchen einen Befehl und er weiß, er wurde von Gott über diese Königreiche eingesetzt und er hat den Befehl Gottes zu folgen und er lässt diese Gefangenen frei und er gebietet ein Haus zu bauen und hier haben wir, wo das Volk Israel also zum Teil dann hinzieht und anfängt, den Tempel zu bauen. Also, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Das ist der Grund, den er uns nennt, warum wir untertan sein sollen, warum wir uns unterwerfen sollen, weil sie als zweiter Grund von Gott eingesetzt wurden. Entschuldigung. Und jetzt zum dritten Grund. Vers 2. Wer sich daher der Macht widersetzt, auch hier hat Schlachter sofort ausgelegt und ich denke, hier ist es auch passend und es ist richtig, wir können es auch dabei lassen, aber der Text allein vom Griechischen lautet, wer sich aber der Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Und ich denke, es ist richtig, dass wir hier auch auslegen dürfen, wie es Schlachter und Elberfelder es auch machen, wo sie sofort hineinfügen, wer sich daher der staatlichen Macht, also der Gewalt, der Autorität, der Herrschaft, widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Das ist der Grund, warum du untertan sein sollst. Weil, wenn du dich der Obrigkeit widersetzt, dann widersetzt du dich der Anordnung Gottes, dem Befehl Gottes. In Apostelgeschichte 7, Vers 33 wird uns aufgezeigt, dass das Gesetz auf Anordnung der Engel gegeben wurde. Also die Anordnung, wenn wir der Anordnung Gottes uns widersetzen, dann widersetzen wir uns dem Gebot Gottes. Eine Anordnung ist so wie ein Gebot, wie eine Aussage, wie das, wie etwas, was man befolgen sollte. Also, wer sich widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und als allererstes, welcher Anordnung Gottes? Und das führt wieder in den ganzen Kontext hinein, in die Ordnung Gottes, die er selbst ist. Er selbst ist die Autorität. Er selbst hat die Obrigkeit eingesetzt. Der widersetzt sich diesem Autoritätssystem, den Gott eingesetzt hat. Gott hat die Obrigkeit eingesetzt. Wenn wir zurückgehen und gucken, wo Gott die Obrigkeit eingesetzt hat, da sehen wir schon, dass bevor es das Gesetz gab, gab es Älteste, gab es Leute, die der Gemeinde vorstanden, einen hohen Rat, und also einen hohen Rat nicht in dem Sinn wie das Synedrium, aber wir finden vor, zum Beispiel, wo Mose von Gott gerufen wird und geschickt wird zum Pharao, dann soll er als allererstes wen versammeln? Mit wem sollte er als allererstes reden? Mit den Ältesten. Und davor finden wir nichts, dass Gott Älteste einsetzt. Daher sehen wir, dass es ein Prinzip gibt, das Gott eingesetzt hat, das da herrschte. Bevor wir dann im zweiten Buch Mose lesen, Kapitel 18, wo Jethro Mose besucht und Mose empfiehlt, wie er das System gestalten soll, wer Obrigkeit einsetzen soll, damit im Volk damit es dem Volk einfacher ist, damit es einfacher funktioniert mit dem Richten, wenn es Schwierigkeiten gibt unter den Menschen. Wohin sollen sie sich wenden, wenn sie das selber nicht lösen können? Soll es einen Nächsten geben, wo sie hingehen können? Das finden wir in 2. Mose 18, wo Jethro, der Schwiegervater von Mose, diesen Befehl gibt. Und kurze Zeit später finden wir das im Gesetz wieder. 5. Buch Mose, Kapitel 16, du sollst die Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die Jahwe, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit Gerechtigkeit, mit einem gerechten Gericht. Hier setzt Gott durch seine Autorität diese Obrigkeit ein, und wir finden dann eigentlich ein geniales System wieder, dass wenn selbst die Völker rundherum das beobachten und beobachtet haben, feststellen mussten, wow, also solche Gesetze wie die haben, wie das da funktioniert, super, das müssen wir abgucken. Und wisst ihr, unser heutiges System funktioniert genau nach diesen Prinzipien. Wir haben ein Gericht, ein unteres Gericht, ein höheres und so weiter, bis es dann bis zum Supreme Court, das Verfassungsgericht, das, ja, danke. Wisst ihr, ist genau nach diesem System aufgebaut. Und das ist, was Gott eingesetzt hat und gegeben hat. Wir sehen dann 5. Mose 17, Vers 8, da wird dann nochmal darauf Bezug genommen und gesagt, wenn eine Sache zu schwer ist für ein Gericht, für das Gericht in der Stadt, für die Ältesten, dann sollen sie zum Nächsten gehen, dann sollen sie zum Priester gehen, zu dem Richter, den Gott eingesetzt hat, und dort das vorbringen. Also, wer sich der Obrigkeit, der höheren Macht widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und ich denke, dass er nicht nur hier klar macht, der widersetzt sich der Anordnung Gottes, diesem System der Unterordnung, sondern dass er hier klar macht, wer sich dem Staat widersetzt, wer sich dieser gesetzmäßigen Gewalt widersetzt, ist identisch mit dem, dass er sich Gott widersetzt. Man könnte sagen, okay, wenn du dich der Obrigkeit widersetzt, ist das eins zu eins, als würdest du dich Gott widersetzen. Es ist oft so, dass wir als Christen niemals sagen würden, okay, ich würde mich niemals Gott widersetzen. Ich würde Gott niemals widerstehen. Ich würde niemals quergehen gegen die Absichten Gottes. Das würde ich nie machen. Aber wir haben keine Probleme, keine Schwierigkeiten, die Gesetze des Landes zu missachten. Wir denken, nee, das geht nicht. Das kann nicht sein. Gott macht uns hier deutlich, wer sich der Macht widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Also diese Gesetz, diese politische Einrichtung hier steht, weil Gott steht und weil Gott ihr die Autorität gegeben hat. Und es ist das Gleiche, wenn du dich ihnen widersetzt, widersetzt du dich der Obrigkeit, widersetzt du dich der höchsten Obrigkeit, widersetzt du dich Gott. Widersetzen kann man sich auf vieler verschiedener Art und Weise. Dieser Ausdruck widersetzen, widerstehen, bedeutet sich dagegen lehnen. Wie wenn einer zur Tür hinein würde wollen, also hineinkommen würde wollen. Tut mir leid für mein kompliziertes Deutsch oder schlechtes Deutsch. Also, und einer stemmt sich gegen die Tür. Das ist dieses Verständnis des Widersetzens. Und es zeigt auf, dass es beides sein kann. Also als allererstes in diesem Bild sehen wir, dass sich widersetzen würde bedeuten, mit seinem Körper, also mit der Kraft, dass man sich widersetzt. Also derjenige, der sich widersetzt, der irgendwelche Aktivitäten unternimmt, um gegen die Obrigkeit zu gehen, aktiv wird, der handelt gegen die Autorität Gottes. Aber die Schrift zeigt uns auf in ihrem Gebrauch, wenn wir das betrachten, wo das Wort widersetzen gebraucht wird, so war ich erstaunt, dass in den meisten Fällen, wo es um Widersetzen geht, geht es um ein verbales Widersetzen, mit Worten zu widersetzen. Guckt mal in Apostelgeschichte 6, Vers 10. Da heißt es, und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete, nicht widerstehen. Sie konnten ihm sich nicht widersetzen. Hier geht es um Gespräche. Hier war Stephanus, er hat das Evangelium verkündigt, hier waren seine Gegner. Und sie konnten im Gespräch mit den Worten, konnten sie ihn nicht schlagen, sie konnten sich nicht durchsetzen, sie konnten seiner Rede nicht widerstehen. Das gleiche in Apostelgeschichte 13, Vers 11 hier ist Paulus und verkündigt das Evangelium. Und da ist dieser Betrüger, dieser Elimas, dieser Zauberer. Und er widersetzt sich der Rede des Paulus. Und hier finden wir wieder, das war verbal. Er ist nicht aktiv geworden, es wird uns nicht berichtet, sondern mit den Worten. Und das zeigt uns auf, dass sich der Obrigkeit zu widersetzen, hat dieses Widersetzen hat zwei Pole. Es kann aktiv werden, was verkehrt ist, und wenn es verbal ist, ist genauso verkehrt. Ich musste an die Situation denken von Paulus, wo er vor dem Hohen Rat stand, in Apostelgeschichte 23. Und er sieht diesen Hohen Rat als Obrigkeit, als Autorität an. Und jetzt war das Problem, es war niemand so bekleidet, wie eigentlich der Gewohnheit nach diejenigen vom Hohen Rat bekleidet waren. Und einer reagiert gegen das Gesetz auf Paulus hin und Paulus trifft da eine Aussage, eine scharfe Aussage, gegen diesen hohen Priester. Er bezeichnet ihn als getünchte Wand. Ihr kennt diese ganze Geschichte, ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Aber er wird augenblicklich korrigiert und ihm wird gesagt, wie? Du lehnst dich auf, du unternimmst hier verbal, du sprichst gegen den Hohen Rat. Und sofort sehen wir die Reaktion des Paulus. Er geht zurück und zitiert sofort, da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nicht Böses reden. Hier sehen wir, wie Paulus selber diesen Widerstand gegen die Obrigkeit auslebt, verbal. Ja, er hat etwas gesagt, und sofort, wo er korrigiert wird, oh, das ist der Oberste. Er tritt sofort zurück und sagt, tut mir leid, Ja, es heißt ganz klar aus dem Gesetz, aus der Schrift, du sollst dich ihm nicht widersetzen. Also, der Grund, der hier genannt wird, der dritte Grund, warum wir uns der Obrigkeit nicht widersetzen sollen, weil es die Autorität, die Anordnung Gottes ist, weil es identisch ist mit dem, wenn wir uns Gott widersetzen. Stimmt meine Uhr? Tut mir leid, wir kamen gerade ins Rollen. Also, nächstes Mal machen wir weiter, indem wer sich widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Nächstes Mal machen wir weiter. Gibt es Ausnahmen? Gibt uns die Schrift irgendwo Erlaubnis, dass wir uns der Schrift, der Obrigkeit doch widersetzen? Ist es erlaubt oder nicht? Darauf gehen wir dann nächstes Mal ein und machen dort weiter. Also wenn du weiter das betrachten willst, komm nächstes Mal wieder. Wenn noch